Herr Jesus, wir wollen es eigentlich nie vergessen und trotzdem ist es uns manchmal nicht bewusst, was du für uns bist, jeden Tag, jede Minute, dass du unser Leben bist, uns trägst, ob wir es spüren oder nicht. Dass du uns liebst, ob wir dir folgen oder nicht. Und wir möchten heute wieder dich bitten, dass du uns deinen Geist gibst, auch nochmal für diesen Abend, damit wir wach sein können und verstehen und auch bereichert werden durch deine Wahrheit. Amen. Hier sind wir gestern stehen geblieben. Bei den ersten beiden Schritten, wir haben festgehalten, das sind die beiden Schritte, die wir einen Menschen gerne am Anfang zu Gott hinführen möchten. Jeder Mensch, der Gott noch nicht kennt, steht eben genau vor dieser Frage, gibt es ihn und wenn, wer ist er und wie soll ich mir ihn vorstellen? Und solange man noch nicht Gott kennt in der Fülle seiner Liebe und Gnade und Wahrheit, da fühlt man noch nicht diese Sehnsucht nach ihm. Ja? Also das kommt eigentlich natürlicherweise, wenn Menschen die Möglichkeit haben, Gott zu erkennen. Ja? Also der Geist Gottes, denke ich, ist das, was in den Menschen diese Sehnsucht weckt, wenn er die Möglichkeit hat, Jesus Gott so zu begegnen. Und das Zweite ist das, was uns oft selbst auch davon abhält, Gott zu suchen, nach ihm zu fragen, uns für ihn zu öffnen, ist, dass wir ein falsches Bild haben von uns selbst. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir wissen eigentlich im Kopf, und die Menschen wissen das oft nicht, dass wir ohne Gott draußen am Meer sind, am Ertrinken, und dass nur durch Gott wir das Leben haben. Aber wir fühlen uns manchmal wie in der Sonne auf dieser Welt, in einem Planschbecken und denken, alles ist lustig. Und weil uns dieses Gefühl manchmal verloren geht und weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, das oft gar nicht haben, also sie spüren es vielleicht tief innerlich, dass eine große Unsicherheit herrscht, aber man verdrängt das ja natürlich gerne. Und erst wenn einem Menschen bewusst wird, dass es um Leben und Tod geht und auch auf, also in welcher Situation wir uns befinden, glaube ich, dann hatte diese Sehnsucht, sich nach Gott, an Gott zu wenden. Und dieses Verlangen nach Hilfe. Also das sind zwei Schritte, glaube ich, die Gottes Geist einen Menschen führt, zieht zu sich hin. Ja? Und wenn einer dieser beiden Schritte, sage ich jetzt mal, fehlt, dann ist man oft nicht bereit, den dritten Schritt zu gehen. Der dritte Schritt, der zentrale Schritt vielleicht, mit dem wir uns jetzt kurz beschäftigen wollen. Und zwar ist das eben das Verständnis der Erlösung. Ihr könnt euch das schon mal eintragen, wenn ihr wollt, in die Pyramide. Das Verständnis von Erlösung. Für viele Menschen, das haben wir gestern gesagt, ist Erlösung an sich eigentlich eine völlig fremde Vorstellung. Also viele Menschen denken entweder, wenn es Gott gibt, dann wird er am Ende ja doch beide Augen zudrücken, ja? Oder wenn es Gott gibt, dann hat er vielleicht gar nicht das Recht, über Menschen zu richten, weil er ja so weit weg ist. Also, aber wenn jemand mal beide Schritte gegangen ist, Gott erkennt in seiner wahren Liebe, in seiner Macht, in seinem Wissen und er erkennt sich selbst, ich glaube, dann wird Erlösung aktuell. Dann wird die Frage nach der Erlösung aktuell. Dann wird die Frage aktuell, wie kann ich vor diesen Gott kommen? Wie sieht er mich? Wie denkt er über mich? Bin ich bei ihm angenommen? Darf ich hoffen, dass er am Ende mich annehmen wird? Dann werden diese Fragen natürlich aktuell. Und ich möchte euch gerne wieder vier verschiedene Menschen vorstellen und ihre Geschichte, die ich halt im Laufe meiner Arbeit auch so kennengelernt habe und euch ein bisschen erzählen, was sie so gesagt haben, damit ihr empfinden könnt, welche Vorstellungen viele Menschen haben von Erlösung. Also es geht jetzt schon um Erlösung. Zum Beispiel habe ich ein junges Mädchen kennengelernt. Ich nenne sie jetzt mal Linda. Ich habe sie hier in der Schule kennengelernt. Sie war damals 16. Ich wusste, sie ist aufgewachsen in einer adventistischen Familie. Sie ist in der Gemeinde aufgewachsen. Sie ist fast immer zum Gottesdienst gekommen früher. Aber sie hatte eine Phase in ihrem Leben, wo sie alles Mögliche machen wollte. ausprobieren wollte, aber nicht in irgendeiner Form konform gehen wollte mit dem, was sie bisher gehört hat und so weiter. Und sie hat sich einfach angepasst an Leute, die sie wo kennengelernt hat und so weiter. Und sie war ganz stark auf diesem Trip, dass sie eigentlich der Gottesdienst und die Gemeinde und so, das hat sie alles nicht interessiert. Und sie wollte einfach ganz einen anderen Weg gehen. Das hat man gespürt. Und wir hatten aber mal ein gutes Gespräch. Wir saßen mal zusammen und hatten wirklich ein gutes Gespräch. Und dann habe ich mich getraut, ihr diese Frage zu stellen und habe halt zu ihr gesagt, sag mal, wenn du so in deine Zukunft denkst, ja, glaubst du, dass du mal irgendwann vielleicht diese Entscheidung treffen wirst, mit Gott zu gehen und Adventistin zu werden? Habe ich sie so gefragt. Und dann hat sie nachgedacht, längere Zeit, und dann hat sie gesagt, nee, ich wahrscheinlich nicht, ich glaube nicht. Und natürlich musste ich sofort fragen, warum nicht? Ja? Und ihre Antwort war relativ kurz. Sie hat nur gesagt, ich würde es eh nicht schaffen. Also das war eigentlich, das war eigentlich alles, was sie dazu gesagt hat. Weil ich es eh nicht schaffen will. Ja? Sie sah offensichtlich den Weg mit Gott, das Leben mit Gott vor sich wie ein langer Weg mit lauter Regeln und am Ende würde sie ja dann doch nicht wissen. Ja? Oder der Andreas, stellt euch vor, du gibst jemand Bibelunterricht, vielleicht schon mehrere Monate oder Wochen, Monate, und ihr habt schon gesprochen über die Bibel als Gottes Wort und er hat Gott erkannt als jemand, der durch die Bibel spricht. Und er beschäftigt sich auch viel mit dem Glauben, er hat immer sich schon mit dem Glauben beschäftigt vielleicht. Ihr habt schon über Gottes Wirken gesprochen in der Natur, über die Zeit, in der wir leben, über Jesus auch schon gesprochen. Und jetzt kommt eine Frage zum Himmel. Und du erzählst, was die Bibel zur neuen Erde sagt und sagst so, einfach sprudel das aus dir raus und du sagst, es gibt eigentlich nichts, was mein Leben so verändert hat, wie diese Zuversicht, dieses Wissen, dass ich einmal mit Jesus dort oben sein werde. Und ewiges Leben haben kann. Und er schaut dich an und sagt, ja, aber wie kannst du das sagen? Ich meine, am Ende wird ja dann doch Gott die Entscheidung treffen. Und wie willst du das wissen, was dann dabei rauskommt, wenn er der Richter ist? Ja. Oder da ist der Marc und er hat schon länger bei dir Bibelunterricht und eines Tages entscheidest du mit ihm, das Thema der Erlösung durchzusprechen und er nimmt die Erlösung in dieser Stunde an und ihr betet zusammen und er betet und er übergibt sein Leben in Gottes Hände und er bittet ihn, dass er sein Kind werden kann und er bittet um Vergebung für seine Sünden und um Kraft für ein neues Leben und du merkst, wie erleichtert er ist. Und welchen Frieden er hat nach diesem Gebet. Und ihr trefft euch wieder eine Woche später oder zwei Wochen später und du fragst ihn, wie es ihm so gegangen ist die letzte Woche. Und wie er sich so fühlt als neugeborenes Kind Gottes. Und da schaut er so mehr zu Boden und wird recht unruhig und sagt dann, ja, eigentlich, wenn er ehrlich ist, er kann sich nicht vorstellen, dass er wiedergeboren ist, dass er neugeboren ist, weil irgendwie fühlt sich sein Leben immer noch so an wie vorher und er hat seine ganzen Sünden immer noch nicht überwunden und irgendwie kann er sich einfach nicht vorstellen, dass Gott ihn angenommen hat. Ja. Oder die Silvia. Silvia ist die Schwester von jemandem, der die Gemeinde besucht und sie ist schon hin und wieder mitgekommen. Und sie hat über ihren Bruder schon einiges erfahren und dann lässt sich ihr Bruder taufen und die Silvia ist bei der Taufe da und es ergibt sich danach ein Gespräch und du fragst sie, ob sie nicht Interesse hätte, sich öfter mal zu treffen und auch ein bisschen über die Bibel zu reden und auch die Bibel zusammen zu lesen und sie, du merkst, dass sie so eine Sehnsucht hat irgendwie nach Gott in dem Gespräch und du lädst sie eben so ein, ob sie Gott nicht kennenlernen will und dann merkst du, dass sie total zögert. Und du fragst, ob sie nicht Interesse hätte, Gott kennenzulernen. Und sie sagt so, doch, eigentlich schon, das würde ich mir wünschen, aber momentan, glaube ich, bin ich zu schwach dazu, weil ich habe versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und ich schaffe es einfach nicht. Und ich lebe mit meinem Freund zusammen und ich glaube, ich würde gerne, aber ich glaube, momentan könnte ich nicht mit Gott anfangen. Das sind alles Geschichten aus dem Leben. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie sowas ablaufen kann. Sie wirken wie unterschiedliche Geschichten. Ja? Sie wirken wie ganz unterschiedliche Geschichten. Trotzdem haben sie alle vier Leute etwas gemeinsam. Wie sie über Lösung denken. Wie würdet ihr das ausdrücken? Was haben diese vier Menschen gemeinsam, wie sie über Erlösung denken, wie sie Erlösung sich vorstellen? Ja, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Also sie stellen sich vor, dass die Last ist bei ihnen. Ja? Sieht man ganz klar, ich fange gar nicht an, ich würde es eh nicht schaffen. Dasselbe die Silvia. Ja? Ich fange gar nicht an, weil ich würde es eh nicht schaffen. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Aussage hier, egal ob man jetzt die Gemeinde schon gut kennt oder nicht. Ja? Ebenfalls beim Andreas, der irgendwie denkt, okay, du wirst das nie wissen, ja? Ob du am Ende dann. Ja? Oder, ja. Wollte jemand noch was sagen dazu? Ich glaube, ich habe noch eine Stimme gehört. Oder war das eine ganz ähnliche Antwort? Ja. Ähnliche Antwort, gut. Ja? Also ich glaube, das ist mal eine ganz wichtige Sache. Warum ist das so weit verbreitet? Ich sage euch, das sind keine Geschichten, die selten sind. Ja? Also gerade jetzt zur Linda, ich habe sehr viel natürlich mit Jugendlichen aus der Gemeinde studiert, das muss ich dazu sagen. Also ich bin ziemlich sicher, dass 70-80% aller Leute, mit denen ich die Bibel studiert habe, waren Leute, die in der Gemeinde groß geworden sind. Ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht. Ja? Und unter diesen Leuten findet man bis auch sehr häufig diese Vorstellung. Ja? Warum ist das so? Was denkt ihr?
Sie haben alle von einem, sag ich mal, Konzept gehört.
Ja, ja.
Haben es intellektuell verstanden, denke ich mal, mehr oder weniger. Jeder kommt von einer verschiedenen Seite. Aber Sie haben noch nicht Sie trauen noch nicht diesem Konzept das Tragen zu. Sie trauen diesem Konzept noch nicht zu, ob es wirklich funktioniert.
Ja, also zutrauen.
Und da fehlt offensichtlich der persönliche Kontext. Die persönliche Erfahrung dazu, die sie sicher macht.
Also das mit Sicherheit und Vertrauen, was du jetzt genannt hast, ich glaube, das ist ein wichtiges Problem. Es braucht, ja, du sagst, bitte?
Ja, ich denke, diese Menschen haben alle noch nicht eine wirkliche Sehnsucht, bei Gott zu sein. Und ihre Suche ist noch nicht so existenziell, ja. Es ist zwar etwas da, sie wollen gern, aber so groß ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies noch nicht, dass sie alles dafür aufgeben würden.
Ja, aber zum Beispiel der Mark war ja bereit, alles dafür aufzugeben. Aber er ist einfach enttäuscht von sich selbst, denke ich. Oder, also ich bin nicht sicher, ob man, weil das würde ja dann heißen, dass erst wenn du die moralische Kraft besitzt, alles aufzugeben, kannst du erlöst werden, was du jetzt gesagt hast. So klingt das für mich. Also sie haben noch nicht,
ich gehe ein bisschen von mir aus.
Verstehe. Für dich war das so.
Die Sehnsucht, sagen wir, dorthin zu kommen, wo ich immer hin wollte, war doch stark genug, auch wenn ich moralisch noch nicht die Kräfte gehabt habe, wirklich alles so aufzugeben, weil das nicht menschlich gesehen leicht fällt. Aber es war eigentlich schon der Fall, dass ich zumindest wollte.
Ja, bitte.
Haben Sie nicht alle vier ein verzerrtes Gottesbild? Das ist eine andere Sache.
Sicherlich, weil, also du sagst jetzt, die Frage war, ob nicht auch ein verzerrtes Gottesbild dahinter steckt. Sicherlich, weil die Wahrheit über Erlösung ganz eng damit zusammenhängt, wie Gott wirklich ist. Die Sache ist nur die Botschaft von der Erlösung ist so wundersam. So wundersam. Ich sag abartig, muss man fast sagen. Also abartig jetzt die Botschaft davon, dass du es nicht schaffen kannst. Genau, ja klar, aber das sind wir ja im Prinzip noch alle, also bevor wir den Schritt gegangen sind. Ja? Und das ist das Problem, die Botschaft ist so wundersam, dass du es nicht schaffen kannst. Bitteschön.
Ich denke auch, man sieht das solchen Leuten an, die diese Erlösung erlebt haben. Und das sind wunderbare Leute und der Unterschied zu einem ist so groß. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn ich mit solchen Leuten zusammen war, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Die waren so super.
Ja, also manchmal hat man auch dieses Bild, genau. Man sieht jemand, der diese Fülle erlebt und erfährt und man denkt trotzdem immer noch, ich glaube, ich könnte das nicht. Also man bleibt ja wieder bei sich. Das ist ja das Problem. Man denkt immer über sich. Ja, könnte ich das? Würde ich das wollen? Würde ich das schaffen? Ja?
Ich glaube, dass alle vier nicht die Kraft Gottes erkannt haben.
Mhm.
Denn sie vertrauen immer nur auf ihr eigenes Ding und wissen, dass sie es nicht schaffen. Aber
genau.
sie erkennen nicht, dass Gott es in ihnen schaffen kann.
Genau. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass sie alle jemanden brauchen, der ihnen sagt, dass im Prinzip dort, wo sie jetzt sind, sie annehmen müssen, dass Gott ihnen den ganzen Weg entgegenkommt. Es ist für alle eigentlich die gleiche Situation. Dass sie im Prinzip eigentlich akzeptieren müssen, dass sie nur kapitulieren können. Dass sie nur, wie du auch gesagt hast, aufgeben können. Ja? Dass sie nicht warten können, bis sie mal die Kraft dazu haben. Ja? Ich meine, gerade für die Silvia, ihr wurde ja nur angeboten, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und allein das traut sie sich schon nicht, weil sie zuerst denkt, sie müsste Dinge ändern. Ja? Ja?
Hätte ich eine Frage. Sind Sie in die Überstunden gedrängt worden oder ein eigener Wunsch?
Schon ein eigener Wunsch. Also bei der Silvia, die Silvia hat ja nicht gefragt nach Bibelstunden. Bei der Silvia ist ja nur so, dass man merkt, sie sehnt sich nach Kontakt mit Gott. Und sie wird gerade gefragt, ob sie Gott kennenlernen möchte. Und sie sagt, sie denkt, um jetzt mit Gott etwas anzufangen, nur um anzufangen mit Gott, müsste sie schon, weil sie über ihren Bruder gewisse Dinge kennt, müsste sich da schon vorher was ändern. Das heißt, wir werden darüber am Freitag noch genauer sprechen, wie man Leute darauf dann auch ansprechen kann. Am Freitag wird es um Entscheidungen gehen, wie man Leute auch zur Entscheidung für diesen Schritt führt. Aber alle Leute denken, sie sind hier unten, Gott ist da oben. Und mindestens eine Stufe, wenn nicht 100 Stufen, müssen Sie entgegengehen. Ne? Das ist dieses Bild, das alle haben. Nicht? Ja. Und ich glaube, dass man denkt oft, die Leute meinen es nicht ernst oder glauben es nicht richtig, aber die Leute stellen sich das tatsächlich so vor. Sie stehen hier am Boden mit allem, was sie haben, mit der Kraft, die sie selber haben. Ja? Gott ist da oben und im Prinzip müssten sie jetzt auf Gott Schritte zumachen und Gott beweisen, dass sie es wert sind, dass sie was können, dass sie sich ändern wollen und so weiter. Ja? Und es hat ihnen, also diese Botschaft, quasi dieses Verständnis, Gott ist heruntergekommen, den ganzen Weg und noch tiefer, als ich stehe. Und dort ist er jetzt und ich brauche mich eigentlich nur fallen lassen, also ich muss eigentlich nur hinunter, ich muss nicht nach oben. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was man erst durch die Bibel jemand eröffnen muss. Ja? Viele Leute wissen schon, ja, Gott liebt mich, aber die Botschaft von der Erlösung ist wirklich unglaubhaft. Wunderbar. Und geht es nicht uns auch manchmal so, dass wenn du Jahre schon Jesus dein Leben gegeben hast und jemand fragt, bist du sicher, dass du dabei sein wirst, dann denkst du, okay, habe ich in den letzten Wochen Andacht gemacht. Das ist das Erste, verstehst du? Du denkst sofort, okay, also werde ich dabei sein? Okay, man denkt an sich selber. Man denkt als Erstes an sich selber. Ja? Man denkt nicht daran, was hat Jesus alles vollbracht. Ja? Bitteschön.
Da ist mir jetzt gerade eingefallen, dass der Name Jesus ja eigentlich bedeutet, Gott rettet.
Ja, Dankeschön. Also ihr habt hier auch unter Erlösungsgewissheit, das ist auch der dritte Schritt, drittens, Erlösungsgewissheit, hier steht, für die meisten Menschen hängt Annahme bei Gott und Hoffnung auf den Himmel von, da könnte man jetzt hinschreiben, ihrer Leistung oder ihrer Kraft ab. Ja, was ihr da hinschreiben wollt, ist egal. Aber auf jeden Fall das Wort sie selbst. Und das ist etwas ganz Normales. Wir leben in diesem Denken. Es gibt keine Religion auf der ganzen Welt, die ein anderes Verständnis hat, außer die Bibel. Es gibt keine Religion auf der ganzen Welt, die ein anderes Verständnis hat, außer die Bibel. Egal, ob du in den Islam gehst, egal, ob du in den Buddhismus gehst, egal, wo du reingehst, auch Philosophien, es wird immer ein Stück von dir abhängen. Und zwar von dem, was du moralisch an Kraft aufbringst. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Wunder, das steht dann weiter, das Wunder, dass wir durch unseren Glauben an Jesu Tod bei Gott bedingungslos angenommen sind und ewiges Leben als Geschenk, würde ich jetzt mal sagen, haben, muss ein Mensch erst richtig erfassen. Und das braucht immer wieder neues Studium des Wortes. Man kann auch, wie ihr seht, beim Mark zum Beispiel, beim Mark nicht voraussetzen, der Mark hat das ganz sicher ernst gemeint. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Dass er, als er sein Leben Jesus die Stunde davor übergeben hat, dass er ganz sicher hundertprozentig dabei war, aber das Leben hat ihn einfach enttäuscht. Und er hat einfach das Empfinden gehabt, jetzt muss ich es Gott beweisen. Gott nimmt mich vielleicht an, wie ich bin, aber ab jetzt muss ich Gott beweisen, dass ich neugeboren bin. Und mir selbst muss ich es auch beweisen, dass ich neugeboren bin. Ja? Und das ist oft dieses Verständnis, ja, dass man nicht sich fallen lässt in die Erlösung, dass man sie annimmt, dass man vor Gott kapituliert und aufgibt und sagt, Gott, ich kann's nicht, nimm mich. Das ist das Einzige, was wir von der Bibel kennen, das ist das Einzige, was der Mensch tun kann. Ja? Und ich glaube, wir machen uns manchmal keinen Begriff, wie viel wir an diesem Punkt auch immer wieder wiederholen müssen. Anfangs meiner Arbeit habe ich gedacht, okay, ich führe die Leute durch alle Themen bis zu diesem Punkt, dann übergeben wir unser Leben Jesus und dann gehen wir weiter. Und dann kann ich voraussetzen, dass die Leute das verstanden haben. Ja? Und ich merke, mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Ja? Also, dass man das immer wieder ansprechen muss, immer wieder darauf zurückkommen muss, bei jedem Thema, das danach kommt, und dass man auch bei diesem Thema längere Zeit verweilen sollte, bevor man überhaupt weitergeht. Ja, also es ist nur so eine wichtige, wir werden uns heute auch mit diesen Dingen beschäftigen, deswegen sage ich das jetzt so. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn jemand Erlösung tatsächlich verstanden hat, dass er sie dann auch annimmt. Also wenn jemand die ersten beiden Schritte gegangen ist und du erklärst ihm dann Erlösung und er versteht es als Geschenk, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich, ich sage jetzt mal 100%, dass er es auch nimmt. Weil er hat keinen Grund mehr. Es gibt keinen Grund mehr, es nicht anzunehmen. Und dann entsteht auch dieses Glück. Das braucht vielleicht ein paar Stunden, bis es sinkt. Es braucht immer wieder eine Verstärkung, bis man es glaubt. Ja? Aber es ist tatsächlich so, dass wenn jemand nicht bereit ist oder das noch nicht annehmen kann, dann müsste man auf jeden Fall noch weiter ihm helfen, Gott zu verstehen, sich selbst zu verstehen und so weiter. Aber ja.
Der Paulus sagt ja auch, im Geist hat sie ja begonnen und jetzt wird sie. Jetzt wird es im Fleisch vollenden. Und Ellen White sagt auch zu uns selber, sagt sie, ihr habt das Wollen angenommen. Und warum verlasst ihr euch im Wollen auf seine Kraft, aber nicht im Vollbringen?
Ja.
Also das ist ganz das Gleiche, wie der Paulus sagt. Also das Vollbringen kommt genauso. Und ich spreche dann immer vom Bild aus Sacharja 4, eben die zwei Ölbäume, wo ich da eben das Gefäß, das Herz, mein Herz, ja, da muss das Öl der reinen Gnade des Wollens genauso fließen wie
das
vom Baum der Gnade des Vollbringens. Mhm. Und das ist ganz wichtig, das ist das Öl des Baumes der Gnade des Vollbringens. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass das genauso in mein Herz fließt, ich es fließen lasse durch seine Gnade, dass ich das annehme, weil sonst wäre ich bei den Jungfrauen dabei sein, die letzten Endes zu wenig Öl dabei haben.
Du sprichst eigentlich mit den zwei Ölbäumen schon die nächsten beiden Schritte
an.
Aber es ist schön. Du leitest da schon über.
Okay.
Also stimmt. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, das Bewusstsein, dass es ein Geschenk ist und dass man sich fallen lassen muss, weil Jesus schon unter einem steht und nicht wartet, bis man ein paar Stufen höher kommt. Ja? Und jetzt, genau, ein ganz wesentlicher Schritt auch, ist dann, und ihr werdet jetzt denken, das ist das Gleiche, ja, die Erlösung annehmen und die Übergabe. Aber
ich wollte dich nicht unterbrechen,
ja?
Aber nochmal zu dem Verständnis der Erlösung.
Ja?
Und wir haben jetzt gehört, wie die Schwester das macht. Wir wissen ja alle, wie schwierig das ist, schon einmal, ob es eine weibliche Person ist oder eine männliche. Ich denke, bei Frauen ist das Verständnis der Erlösung ein bisschen gefühlsbetont dabei, sage ich mal so, vorsichtigerweise. Bei uns Männer ist es sehr stark die Frage des intellektuellen Verstehens. was du hier also so an den einzelnen Etagen hier aufzeichnest, ist ein ganz riesiges Gebiet oft und hat ja vieles noch an Details drinnen, wo man mit den Leuten dann darüber spricht, richtig, bis dieses Verständnis der Erlösung sitzt sozusagen.
Ja.
Also wir müssen uns klar sein, das ist von Mensch zu Mensch, von Geschlecht zu Geschlecht ganz verschieden.
Ja.
Und wir können da oft, man kann da sehr daneben hauen mit einer bestimmten Sprache, die Sprache Kanaans etwa, wo Menschen dann sehr schnell abgestoßen fast sind, möchte ich sagen. Mhm. Wenn man das nicht richtig trifft, egal auf welcher Ebene wir uns da befinden, kann das ins Gegenteil umschlagen.
Ja, ich denke auch, ich glaube, es ist ja wichtig, die Person kennenzulernen. Und wenn man, je besser man die Person kennt, desto mehr trifft man vielleicht auch von der Sprache das, was sie braucht. Ich denke auch, dass das kann gut sein, dass aber ich glaube auch, dass Frauen sich also generell leichter dann auch vielleicht diese Gefühle auch zum Ausdruck bringen. Und es ist trotzdem wichtig, auch jetzt, wenn man mit einem Mann arbeitet, das stimmt, ich habe nicht oft mit Männern gearbeitet, allein schon 1:1 wäre vielleicht gar nicht immer günstig, aber es ist so, dass natürlich Erlösung darf nicht ein reiner intellektueller Akt bleiben, in dem Sinn natürlich das Verständnis, wie es funktioniert, schon. Natürlich kann ich nicht immer voraussetzen, dass ein Mann die Freiheit hat, die Gefühle so auszudrücken. Aber ich glaube, die Gewisse, dass, oder dieses Empfinden, dass der Heilige Geist ihn persönlich anspricht in dieser Situation, das sollte man schon abfühlen. Ob der Mensch weiß, ich bin persönlich angesprochen. Vielleicht muss man nicht von Gefühlen sprechen, vielleicht muss man nicht sagen, hast du es jetzt im Herzen, ja? Also ist vielleicht, wo er sagt, hä? Ja? Aber ob er es persönlich annehmen kann und nicht nur als pauschal, Jesus ist für alle gestorben, wahrscheinlich bin ich dabei. Also, das ist, glaube ich, die Ebene vielleicht. Auch wenn man sachlicher bleibt oder nicht die Dinge so ausdrückt, ja. Dieser Schritt der Übergabe ist ein wesentlicher, denn er gehört ganz eng mit der Erlösung zusammen. Und es ist sicher genau der Schritt, der direkt auf die Erlösung folgt. Aber es sind eigentlich zwei Elemente, dass ich Jesus annehme als meinen Heiland, der die Schuld trägt, ja, der mich trägt, und als meinen König, ja, unter dem ich dann stehe. Ja. Vertrauensvoll natürlich. Ihr merkt, dass die Schritte im Vertrauen sogar herausfordernder werden. Das ist jetzt schon ein Vertrauensschritt, wo ich sagen muss, der braucht die Basis der anderen drei Schritte, dass ich sage zu jemandem, du bist jetzt mein König, mein Herr. Ja. Und das ist diese Übergabe. Ja. Das ist nicht nur die Übergabe an Jesus, dass ich mich voll fallen lasse, sondern dass ich mir bewusst bin, Jesus hat so viel für mich bezahlt. Ich bin so sicher, dass er mich auf der neuen Erde haben will, dass ich ihm so vertraue, dass ich jetzt bereit bin, Bereiche meines Lebens seiner Führung anzuvertrauen. Ja? Und ich erzähle dazu immer folgende Geschichte. Stellt euch vor, ein Brautpaar, einen wunderschönen Hochzeitstag gehabt. Wir haben übrigens in diesem Raum unsere Tafel gefeiert, deswegen kann ich das jetzt gut nachvollziehen. Das war genau hier herinnen vor 5 Jahren. Und sie haben einen wunderschönen Tag verbracht, das Fest gefeiert und dann gehen sie nach Hause, die Gäste gehen nach Hause und der Bräutigam trägt seine junge Braut über die Schwelle in die neue Wohnung, und die sie da hergerichtet haben, und sie zum ersten Mal wohnen sie jetzt da drinnen, und er ist total glücklich und er zieht sich seine Schuhe aus und er schaut mal sich die Zimmer so durch, und da will er, denkt er sich, die, was ist denn das für ein Zimmer, und will reingehen, und auf einmal springt seine Frau vor die Tür und sagt, Schatz, das Zimmer, also ich, mir war recht, wenn die Tür immer zubleibt, das ist ein Zimmer, das sind meine persönlichen, also da habe ich Sachen drin, also ja, also mir wäre recht, wenn das mein Zimmer bleibt, ja. Und er schaut sie an und sagt, hallo, wir sind jetzt verheiratet, das ist unsere Wohnung, ja. Und sie sagt weiter, ja, aber weißt du, das, was da drin ist, passt nicht so in unsere Beziehung, ja. Und jetzt, ja. Aber ich finde das ein gutes Beispiel dafür, was auch in unserem Leben manchmal läuft. Ich weiß nicht, es gibt Bereiche im Leben auch eines Christen, eines neugeborenen Christen. Wenn man diese Dinge erlebt oder tut oder in diesem Bereich ist, dann denkt man nicht an Jesus, auf keinen Fall, Und wenn man in der Gemeinde ist und an Jesus denkt, denkt man nicht an dieses Zimmer. Ja? Weil die passen nicht zusammen. Oder man kann sich nicht vorstellen, dass sie zusammenpassen. Vielleicht passen sie zusammen, aber man kann sich es nicht vorstellen. Und deshalb lässt man diese Tür immer zu. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man Leute, erstens, dass man sich selber bewusst ist, habe ich alle Bereiche meines Lebens Jesus anvertraut. Und das ist ein Vertrauensschritt. Da geht es nicht darum, zu sagen, ich muss jetzt irgendwas tun. Es geht darum, Jesus hereinzulassen. Es geht wieder nicht darum, auf die eigene Kraft zu vertrauen. Sondern es geht darum, Jesus jedes Zimmer zu öffnen. Im Vertrauen, dass man weiß, egal was Jesus mit mir in diesem Zimmer macht, wird besser sein für mich, als wenn diese Tür zubleibt. Und das ist ein großer Vertrauensschritt. Aber wenn jemand bereit ist, Jesus an Jesus das zu übergeben, dann kommt das, was du gesagt hast. Aus dem heraus kommt der Wunsch, auch in diesem Bereich zu, das zu tun, was Jesus möchte. Ja? Und hier steht dann auch, dass man diesen Schritt nicht gehen kann, wenn man die anderen drei Schritte nicht gegangen ist. Also wenn man versucht, Leute bewusst zu machen, was sie in ihrem Leben wie tun sollten, bevor sie die ersten drei Schritte gegangen sind, was wird passieren? Nehmt eine Lebensstilfrage, sagt eine typische Lebensstilfrage. Genau, Gesundheit, Essen, was auch immer, was noch? Genau, wie man mit Medien umgeht, genau, wie man mit Sexualität umgeht, wie man mit Süchten umgeht, wie man in der Familie umgeht. Wie, es gibt ja eine große Breite, wie man mit Geld umgeht, was auch immer. Egal welches Zimmer du nimmst, wenn du Leute damit konfrontierst, was in diesem Zimmer passieren sollte in ihrem Leben, ja, und ihnen sagst, was die Wahrheit ist, bevor sie diese drei Schritte gegangen sind, was wird passieren?
Zum idealen Leben.
Das ist eine sehr realistische Möglichkeit, dass sie sagen, dass sie sich bedrängt fühlen und sagen, was tust du in meiner Wohnung, ja? Also, was, Widerstand möglich. Es kann sein, dass du auf jemanden triffst, der nicht Widerstand leistet, sondern der sich bemühen wird. Der sagen wird, ach so ist das, okay, dann mache ich es. Ja? Aus seiner eigenen Kraft, um was zu erreichen? Vielleicht sogar, um Gott zu gefallen. Versteht ihr? Vielleicht sogar, um Gott zu gefallen. Und damit ist immer wieder bei den Stufen, die wir Gott entgegengehen. Und das ist wirklich, deswegen ist es so wichtig, sich dieser Schritte bewusst zu sein, weil wir werden jetzt dann auch reden gleich, welche Themen wann dran sind. Ja? Sehr wichtig. Und der letzte Schritt, wir haben jetzt gesagt, gehorchen wollen, ist noch was anderes als gehorchen können. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben kennt. Also ich kenne das total gut, dass ich viele Bereiche schon die Entscheidung getroffen habe, dass möchte ich nicht mehr machen. Solche Art von Filmen möchte ich eigentlich aus meinem Leben draußen lassen. Ja? Das ist noch nicht, das heißt noch nicht, dass du in der Situation die gleiche Entscheidung triffst. Ja? Und das ist eben auch der Schritt, wo mir dieses Konzept sehr geholfen hat. Das ist der Schritt, wo ich mich oft gefragt habe, was ist denn der Schritt zwischen gehorchen wollen und gehorchen können? Ja? Und ich glaube, was wir den Leuten mitgeben können, ist folgende Geschichte. Zuerst kommt immer eine Geschichte. Die habe ich gelesen in einem Buch, wie heißt das? When God Writes Your Love Story, glaube ich. Wenn Gott deine Liebesgeschichte schreibt. Aber es ist eine wunderbare Geschichte. Und zwar geht die so. Der Mann, der diese Geschichte geschrieben hat, hat wirklich eine Gabe. Er erzählt zuerst die Sage von Odysseus, die bekannte Sage von Odysseus, der Odyssee, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eine griechische Sage von einem Mann, der auf einer Irrfahrt über Meer ist. Und Odysseus ist mit seinem Schiff unterwegs, so geht die Sage, und er kommt in die Nähe der Sirenen. Die Sirenen sind ganz fiese Weibsbilder, sage ich jetzt, die an der Küste, an den Klippen immer beginnen, wunderschön zu singen, wenn Schiffe vorbeikommen, denn die Seefahrer sind so hypnotisiert, so gefangen von der Schönheit des Gesangs, dass sie direkt auf die Klippen zusteuern, das Schiff zerbricht, die alle gehen unter und die Sirenen freuen sich. Ja, so geht die Sage. Und jeder weiß das, aber es weiß niemand, wie sie singen, weil alle, die sie schon singen gehört haben, sind nie mehr zurückgekommen. Was will Odysseus? Odysseus will die Sirenen singen hören und weiterleben. Ja, was macht er? Folgender Plan, Er verstopft seiner gesamten Seemannschaft die Ohren mit Wachs und lässt sich an den Mast des Schiffes binden. Ja? So dass er nichts mehr unternehmen kann. Er kann das Schiff nicht steuern, er kann die Mannschaft nicht befehlen, weil die hören eh nichts. Und dann befiehlt er ihnen, also quasi Kurs zu halten und vorbei zu segeln an den Klippen. Und das passiert auch. Die ganze Mannschaft wächst in den Ohren und segeln vorbei an den Klippen. Und der Odysseus, an den Mast gebunden, hört die Sirenen singen und brüllt sich die Seele aus dem Leib. Seine Mannschaft möge doch dorthin fahren, wo der Gesang herkommt. Und es passiert nichts. Und er stirbt fast an diesem Mast gebunden, weil er solch eine Sehnsucht entwickelt danach, es doch hinzukommen. Ja? Die segeln vorbei, der Odysseus ist halb tot. So geht die Geschichte. Und der Mann, der in diesem Buch schreibt, sagt, genau so stellen sich viele Leute das Christenleben vor. Rund um dich ist wunderschöner Gesang, du weißt ganz genau, wo der dich hinbringt, dieser Gesang, aber du hast dich an den Mast gebunden, Jesus Christus. Und da bickst du jetzt und kannst leider nicht weg. Ja? Versteht ihr? Es wäre ja so schön, du könntest und so weiter, aber du weißt ja, es bringt dich ins Verderben, aber es wäre so schön, du könntest und dazwischen lebt man dann, ja? Und fühlt sich gebunden. Und er sagt, ich habe die Geschichte von Odysseus neu geschrieben. Die geht so. Da ist ein Schiff und das hat einen ganz außergewöhnlichen Kapitän und alle Leute in der Mannschaft wollen sicher in den Hafen. Was macht der Kapitän, um das Schiff sicher vorbeizusteuern an diesen Klippen? Er macht Folgendes. Er gibt einfach der Mannschaft die Anweisung, am Kurs zu bleiben und sobald sie in die Nähe dieser Klippen kommen, packt er seine Leier aus und er beginnt wunderschön zu singen. So schön und so wunderbar, dass die ganze Mannschaft nur gebannt dem Kapitän zuhört und lauscht, wie er singt. Kein Mensch hört die Sirenen singen, sie fahren einfach locker vorbei. So hat er gesagt, so stellt er sich sein Christenleben vor und so möchte er immer leben. Mit Jesus als Kapitän, der so schön singt, bei dem es so schön ist, dass es ihm völlig wurscht ist, wer da draußen singt. Ja? Ich fand das ein wunderschönes Beispiel und ich finde es auch ein gutes Beispiel für diesen letzten Punkt. Immer dann, wenn wir Jesus erleben, gegenwärtig erleben, in unserem Leben, als Freund, als Bruder, als der Kraft hat, als der das überwunden hat, als der uns liebt, immer dann können wir diesen Schritt gehen. Das ist ein, also ich, ja, Entschuldigung, das kann man nicht gut lesen. Also steht, erleben seiner Gegenwart bedeutet gehorchen können. Also das ist dieser Schritt, wo quasi zwischen uns und Jesus eine Einheit entsteht. Die wird nicht immer ungebrochen sein in unserem Leben. Aber manchmal stellen wir uns Heiligung so vor, als würden wir eben eine Stufe nach der anderen nehmen und wenn du eine weitere Stufe erklommen hast, dann sind manche Dinge für dich überhaupt kein Problem mehr. Und wenn du die nächste Stufe erklimmst, dann sind wieder andere Dinge für dich nie mehr ein Problem. Und so weiter. Und dann wundern wir uns, wie plötzlich aus dem Nichts ein Problem auftauchen kann, wo wir denken, das haben wir doch schon lange überwunden. Das haben wir doch schon lange hinter uns gelassen. Wir sind doch schon so weit auf dem Weg der Heiligung. Aber ich glaube, Heiligung ist anders. Heiligung bedeutet, dass wir Schritt für Schritt unsere Abhängigkeit von dem, dass Jesus bei uns ist, so bewusst werden, dass wir ohne Jesus nicht mehr wollen. Ich glaube, das ist Heiligung. Das heißt, dass wir Jesu Gegenwart öfter und öfter und öfter bewusst wahrnehmen. Und dadurch auch die Sirenen nicht mehr so laut singen. Und dadurch manche Dinge selbstverständlich werden, zum Beispiel, dass man vorbeisegelt. Versteht ihr? Ich glaube, das ist ein viel besseres Bild auch und die Bibel spricht davon. Jesus sagt in Johannes 15, ihr habt das, glaube ich, auch an der Spitze der Pyramide stehen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt bei mir, weil ohne mich könnt ihr nichts tun. Da kannst du die Erkenntnis der Welt haben. Ohne Jesus kannst du nichts tun. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Empfinden und das ist auch das, wo wir Leute noch, die schon im Glauben sind, noch quasi weiter begleiten können in diese Einheit hinein.
Den Bibeltext von Paulus dann verwenden und sagen, ihr habt noch nicht bis aufs Blut gekämpft. Ja? Mhm. Da setze ich dann wieder dagegen, ja, wie kämpfe ich bis aufs Blut? Für mich, ich habe die Frage für mich selber schon beantwortet, und zwar, das geschieht im Gebet auf den Knien. Die Verbindung zum Heiland so zu halten, das ist mein Kampf. Ja. Und mehr kann ich nicht tun, weil ohne ihn kann ich wirklich nichts tun.
Es ist auch so, dass die Bibel ganz selten uns gegen die Sünde in den Kampf stellt. Paulus sagt ja nicht, kämpft den guten Kampf gegen die Sünde. Er sagt, kämpft den guten Kampf um Glauben. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, sagt er immer. Das heißt, um Vertrauen zu Jesus, um die Nähe Jesu. Also es gibt ganz selten Stellen, wo die Bibel uns direkt in Konfrontation mit der Sünde stellt. Ich meine, die Waffenrüstung ist ja auch nichts anderes, als dass du nur die Rüstung anschaust, ist das die Gegenwart Jesu in deinem Leben. Ja. Also
Jesus sagt, dass werdet, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und dann sage ich, welche Kinder hat er denn da gemeint? Kinder, die schon etwas selber tun können oder tun können wollen? Ja, das glaube ich weniger. Mhm. Ich glaube, dass er solche Kinder gemeint hat, die noch nichts tun können und sich ganz auf die Bezugsperson Mama und Papa verlassen, vielleicht noch nicht einmal reden können, aber die Schuhe oder den Mantel schnappen und einfach hingehen und so sagen, da zieh mich an, ohne Worte, ja. Und sie verlassen sich einfach darauf, gell?
Ja.